Bücher im Gespräch. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Bücher im Gespräch des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung Berlin. Mein Name ist Rabea Kleimann, ich bin Literaturwissenschaftlerin und seit 2020 Postdoktorandin hier am ZFL im Programmbereich Lebenswissen. Aktuell arbeite ich in dem Forschungsprojekt Diffraktive Epistemik, Wissenskulturen der Digital Humanities. Zuvor habe ich aber während meiner Promotion 3 Jahre lang an dem Thema Formdiskurse um 1800 geforscht. Heute unterhalte ich mich mit der ZFL-Direktorin Eva Gollen. Ich freue mich sehr, mit ihr über Aktualität und Relevanz von Formfragen für die Literatur und eben auch für die Geisteswissenschaften zu sprechen. Gemeinsam wollen wir diskutieren, warum eigentlich diese institutionalisierte Frage nach der Form heute wieder auf der Tagesordnung von vielen literaturtheoretischen Debatten steht. Denn was zeichnet eigentlich diese Wiederkehr der Form aus? Was sind die Gegenstände, an denen diese Formdebatte ausgetragen wird? Und gibt es vielleicht neue Methoden für Formanalysen? Anlass für unser Gespräch sind gleich 3 Bücher, die kürzlich erschienen sind und sich mit der Frage nach Formbildung und Formwandel beschäftigen. Es geht erstens um die Kollektivmonographie aus dem Leben der Form, Studien zum Nachleben von Goethes Morphologie in der Theoriebildung des 20. Jahrhunderts, die von Eva Gollen, Eva Axer und Alexandra Halmes herausgegeben wurde. Daneben um meine Dissertation, die ich 2019 an der Universität Hamburg eingereicht habe, mit dem Titel Formlose Form, Epistemik und Poetik des Aggregats beim späten Goethe. Und das 3. Buch, was uns heute beschäftigen wird, ist der 1. Band Formen des Ganzen der neuen ZFL-Schriftenreihe, der nun herausgegeben wurde von Eva Gollen und Claude Haas. Wir diskutieren heute also über 2 Bücher, die einerseits den scheinbar längst überholten Begriff der Form für literaturwissenschaftliche Untersuchungen neu vermessen und andererseits stellen die Bücher auch das kanonische Werk von Johann Wolfgang von Goethe, allen voran aber seine Morphologie, als Ausgangspunkt und Untersuchungsgegenstand vor. Folgt man nun beispielsweise der Einschätzung der Autorinnen des Formbeitrags im Buch Literaturtheorie nach 2001, gibt es eigentlich gar keine Ausführungen oder neue Ausführungen mehr über Formfragen. Einleitend konstatieren die Autorinnen nämlich hier schlicht, Form ist alles andere als neu. Denn die Form zählt nicht nur zu den Grundbegriffen der Literaturwissenschaften seit dem 18. Jahrhundert, Vielmehr ist der Form, so heißt es wiederum im Handbuch Grundthemen der Literaturwissenschaft Form, immer wieder eine Vorrangstellung im literarischen Diskurs eingeräumt worden. Leitend ist dabei die Annahme, dass die Form das Differenzkriterium für Literatur schlechthin sei. Auch eine Auseinandersetzung mit Goethe, eben dem Autor des 18. Jahrhunderts, scheint auf den ersten Blick für die Literaturwissenschaften ja wenig Neues bereitzustellen. Oder etwa doch, Frau Gollen, was hat Sie zu diesem Thema am ZFL bewegt und was ist neu an Ihrem Zugang?
Ja, vielen Dank. Das war jetzt schon viel Information. Ich möchte vielleicht noch mal eben auf etwas eingehen, was über den Formbegriff gesagt worden ist. Sicherlich ist es ein Grundbegriff und gewiss kein neuer. Wir können ihn bis auf Platon und Aristoteles zurückverfolgen, also uraltes Gestein. Aber überwiegend ist im 20. Jahrhundert in den Literaturen, auch den Kunstwissenschaften, von der Form eigentlich immer als ein Feind die Rede gewesen. Und wir haben uns interessiert für moderne Kunstwerke, die sich von den Zwängen der Form befreien, die den Formabbau betreiben. Und wenn dann zum Beispiel mit sowas wie Brechts Maßnahme plötzlich mitten im frühen 20. Jahrhundert wieder eine strenge Form, nämlich das Lehrstück, auftaucht, dann weiß man gar nicht, was man damit anfangen soll. Und ich glaube, diese Feindstellung gegenüber der Form und die Privilegierung von Formabbau, da hat sich in der letzten Zeit etwas gedreht, sodass Form nicht mehr so sehr der Feind ist. Und das heißt auch, und das betrifft ja auch schon Ihren Titel, dass der Unterschied zwischen Formlosigkeit und Formgebung oder Formbildung gar nicht mehr so einfach auszumachen ist. Das, was formlos scheint, hat doch eine Form. Und die scheinbar feste Form hat aber auch sozusagen formlose Züge. Und ein Ort, an dem man diese sozusagen beides beobachten kann und wie es ineinander übergeht, das sind eben die von Goethe zwischen 1817 und 1824 herausgegebenen Hefte zur Morphologie. Und als ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, da habe ich gedacht, das ist bestimmt sowas wie die Farbenlehre, so ordentlich in Paragraphen geordnet. Und dann komme ich an diese Hefte und dann ist das ein solches Sammelsurium, dass der Herausgeber der Münchner Ausgabe sagt, ja, das ist eigentlich ganz ungoethisch. Ja, so ja. Kreuz und quer, nicht mal ein ordentliches Inhaltsverzeichnis. Und das war eigentlich der Anlass dafür, mich mit der Morphologie als einer Formenlehre zu beschäftigen, in dem Rahmen und bezogen auf diese zwischen Form und Formlosigkeit so reizvoll und abwechslungsreich schillernden Hefte zur Morphologie. War das bei Ihnen ähnlich?
Ja, das ist interessant, dass Sie das sagen. Bei mir steht auch eigentlich die Faszination am Gegenstand, an den Spätwerken. Dann eben nicht nur die Heftreihe, sondern wenn man dann auch noch die literarischen Spätwerke dazu nimmt, wo ja diese Formlosigkeit auch aufgegriffen wird. Also ich habe mich vor allem dann noch mit dem westöstlichen Divan und Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden sowie Faust der Tragödie zweiter Teil beschäftigt, wo ja diese Formlosigkeit eben wieder Thema ist. Ich fand es einfach interessant, was ist das eigentlich, Formlosigkeit, und wie kann man die systematisch beschreiben? Sie haben das ja gerade auch schon schön gesagt, eben das Formlose an der Form und die Formlosigkeit der Form. Was mich besonders bewegt hat oder wo ich die Brisanz irgendwie sehe, ist, wenn man sich gleichzeitig den Formdiskurs oder die philosophische Ästhetik um 1800 dann nochmal anschaut, also dieses Verhältnis von Kunst und Form, wie sich das da eigentlich, naja, nochmal spezifiziert, in dem Sinne, dass also Kunst generell über Form verhandelt wird. Und dass dann gleichzeitig diese, ja, formlosen Spätwerke auftauchen, die ja auch in der zeitgenössischen Rezeption ja Verwunderung hervorgebracht haben, fand ich sehr spannend. Denn was passiert eigentlich jetzt mit so literarischen Spätwerken, wie sie Goethe vorstellt, wenn sie eben nicht mehr ja geschlossen sind, eigenständig sind und da eine ganz andere Dynamik auf einmal herrscht? Ich glaube, das Zweite, was interessant ist, was auch in meinem Titel ja drin ist, ist der Fund des Aggregatbegriffs. In der Auseinandersetzung mit den Spätwerken tauchte dieser Begriff auf und Goethe verwendet den eben nicht nur für seine naturwissenschaftlichen Schriften, sondern auch für die literarischen Spätwerke und da vor allem, um diese Formlosigkeit zu beschreiben. Das Aggregat taucht dann immer genau da auf, wo etwas beschrieben werden soll, was sich ins Unbegreifliche, ins Formlose entzieht. Und ich wollte einfach wissen, was hat es mit diesem Begriff auf sich? Wie verhält sich das zum Formbegriff? Und was wird eben sichtbar oder verhandelbar, wenn wir Goethes Spätwerke und eben vor allem die Heftreihe als Aggregat beschreiben? Und ja, das war so der, waren die Bewegpunkte.
Ja, Aggregat ist ein interessanter Begriff, weil er sozusagen die Mitte einnimmt zwischen einem geschlossenen Ganzen und einer bloßen Anhäufung. Obwohl man sagen kann, dass das Aggregat, sofern es nicht geschlossen ist, doch so etwas ist wie eine kumulative, also eine Menge. Es gibt ein Gedicht, das von Goethe, das heißt Die Metamorphose der Tiere. Und als er das zuerst in den Heften zur Morphologie publiziert hat, da hat er es Atreusmos genannt, weil Atreusmos das griechische Wort für so etwas wie ein Aggregat ist. Und ein Aggregat ist auch eigentlich immer auf mögliche Fortsetzung angelegt. Und den Eindruck hat man natürlich bei den Heften, den hat man auch bei den Texten, die Sie erwähnt haben, gewiss bei Wilhelm Meisters Wanderjahren. Andererseits muss man sagen, wenn Sie jetzt den Faust erwähnen, da meldet sich dann aber auch die Form mindestens in der Metrik. wieder in ihrer ganzen Strenge zurück. Und das Ganze ist, bezogen auf Faust 1, ist der Schluss von Faust 2 doch eine, also ist das Ganze doch ein Ganzes. Und man muss auch sagen, dass gleichzeitig zum Spätwerk ja nicht nur die Prosawerke und dieses, wie nannte Goethe das, diese inkommensurable Produktion des Faust gehört, sondern auch extrem formstrenge Dramen. Angefangen von der natürlichen Tochter über die Pandora, wo es auch nochmal um den Formbegriff geht. Also das ist ein schwieriges Verhältnis, ob man jetzt auch Drama oder Prosa liest und was da eigentlich geschlossen heißt und was offen heißt. Der Aggregatbegriff, der bei Ihnen eine Rolle spielt und den wir auch in dem Band, den Sie erwähnt haben, den Formen des Ganzen, haben wir dem auch einen Artikel gewidmet, den, glaube ich, der ZFL-Kollege Ross Shields
geschrieben
gemacht hat. Der Begriff, der mich in meiner Auseinandersetzung mit Goethes Morphologie interessiert hat, war die Reihenbildung. Das sieht zwar auch aus eigentlich wie ein Aggregat, das ist wie das Aggregat auch auf mögliche Fortsetzungen angelegt, aber es hat vielleicht noch etwas mehr Struktur, weil die Elemente einer Reihe sich ja in irgendeiner Weise aufeinander beziehen müssen. Aber meine These, und man muss sagen, Reihenbildung war eine Forschungspraxis Goethes. Ja? Also der hat zum Beispiel seine Mappen mit seinem Material, seine Kupferstiche, alles mögliche, das hat er in solchen Mappen gesammelt, dass er sie immer in verschiedener Anordnung sich zurechtlegen konnte. Ja? Das muss man, glaube ich, ernst nehmen. Übrigens ist soeben, ich weiß nicht, ob Sie das schon gesehen haben, ein ganz wunderbares Buch, eine neue Goethe-Biografie erschienen von einem Stefan Bollmann, der das ganze Goethe-Leben nur von seiner Forschungspraxis her beschreibt. Eminent lesbar, ist sofort Spiegel-Bestseller geworden. Und mich hat es verblüfft, dass man wirklich, Literatur kommt gar nicht vor, nur diese Praktiken. Und das macht aber nichts. Also ich wünschte, ich hätte das schon vor ein paar Jahren gehabt. Da kann man sich gut belehren lassen über so Dinge, über seine Elektrizitätsversuche, seine Wolken, sein all das. Und da spielt also als Praxis die Reihenbildung eine wichtige Rolle. Und mein Interesse an ihr war vor allem zu zeigen, dass die Reihe zwar eine Ordnung hat, dass aber eigentlich ihre Funktion ist, dafür zu sorgen, dass man nicht vorschnell Denkprozesse und experimentelle Prozesse abbricht. Weil Goethe wusste, dass wir alle dazu neigen, schnell Synthesen zu bilden, schnell beim Ergebnis zu sein, war die Reihe eigentlich für mich und in meiner Deutung ein Versuch, solche Synthetisierungen so weit wie möglich hinauszuschieben.
Ja, das ist interessant, dass Sie das sagen. Jetzt sind wir eigentlich schon sehr eingestiegen in die Goethe-Forschung. Ich würde an dieser Stelle noch mal ganz kurz vielleicht etwas sagen zur formalen Struktur auch der Sammelbände selbst, bevor wir noch stärker in die Reihenbildung von Goethe darauf zu sprechen kommen. Wenn man einfach nur einen Blick ins Inhaltsverzeichnis des Sammelbandes wirft, aber auch einfach mal durchblättert, fällt eben auch da auf, dass Sie scheinbar dieses Prinzip der Reihenbildung auch selbst in Ihrer Forschungspraxis anwenden. Also es gibt keine fach- oder disziplingeschichtliche Gliederung. Auf literaturtheoretische Überlegungen folgen Exkurse in die Architektur, Übergänge in die Biologie und Technik, aber auch musiktheoretische Deutungen der Morphologie. Und was ich ganz interessant fand, dass Sie am Ende der Einleitung im Sammelband aus dem Leben der Form eben eine Leseempfehlung eigentlich abgeben und das eben mit Goethes Worten aus dem berühmten Aufsatz Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt. Und hier schreiben sie, Goethe zitieren, es steht als dann einem jeden frei, sie, also das heißt hier die Materialien, nach seiner Art zu verbinden. Und können Sie jetzt vielleicht nochmal auch mit dem, was Sie gerade über die Reihenbildung gesagt haben, nochmal zum Aufbau des Buches was sagen. Ich hatte es auch schon erwähnt, Sie sprechen selbst von einer Kollektivmonographie, nicht vom Sammelband. Und inwiefern spiegelt sich jetzt eigentlich der Aufbau des Sammelbandes eigentlich mit den wesentlichen Annahmen der Formuntersuchungen wider? Und wie passt das auch zu dem Forschungsprojekt, was ja hier am ZFL durchgeführt wurde?
Ja, wenn Sie das Vorwort gelesen haben, dann werden Sie auch wissen, dass ich natürlich und wir im Vorwort auch gesagt haben, also wir wollen jetzt nicht unsere Reihenbildung in den Kapiteln unbedingt als goethische Reihenbildung ausweisen, sondern haben Sorge getragen, uns da etwas auf Distanz zu halten. Aber es war tatsächlich das Bemühen, die Wirkung oder das Nachleben der Morphologie nicht anhand von Fachgeschichten, nicht disziplinär und auch nicht anhand politisch-ideologischer Linien zu erzählen, sondern versuchen, das aufzubrechen. Und das ist nötig geworden, weil die Morphologie, sofern sie Goethe gegründet hat, danach rasch in vielen Disziplinen heimisch wurde. In der Sprachwissenschaft gibt es eine Morphologie und die Mediziner kennen die Morphologie und die Biologen. Das heißt, das hat sich sozusagen verfestigt. Wo wir aber ran wollten und was uns interessiert hat, war die Morphologie als ein noch nicht abgeschlossener Gegenstand und nicht disziplinär gehegter Gegenstand. Und um dem gerecht zu werden, haben wir also versucht, Reihen zusammenzustellen, die ungewöhnlich sind und sich über die üblichen Gruppierungslogiken hinwegsetzen. Und das ist in der Tat sehr aufregend gewesen, weil plötzlich Autoren zusammenkamen oder man Autoren zusammenstellen konnte und etwas Gemeinsames entdecken konnte, die eigentlich in ganz verschiedenen Fächern, in ganz verschiedenen politischen Kontexten zu Hause sind. Das war so ein bisschen das Anliegen und das hängt natürlich mit dem ZFL insofern zusammen, als ja wir an vielen Stellen gesagt haben, dass wir ein Forschungsinteresse daran haben, bestimmte geläufige Genealogien und moderne Erzählungen aufzubrechen. Und insofern passt das sehr, sehr gut in den Forschungskontext des ZFL, denn diese Reihen, in der beispielsweise ein Oswald Spengler mit einem Siegfried Krakauer, einem Hans Jonas und einem Hans Blumenberg zusammengestellt werden, die dienen dem Versuch, sozusagen alternative Erzählungen der Entwicklungen der Moderne, der intellektuellen und geistesgeschichtlichen zu erzählen.
Jetzt haben Sie es schon gesagt, also diese morphologischen Nachwirkungen, aber was, vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen erläutern, was ist eigentlich der Zusammenhang zwischen jetzt Morphologie als Formlehre und Ihrem Formverständnis? Also Sie schreiben ja, dass Sie, also die Problemstellung des Sammelbandes ist eben dieses Fortwirken der morphologischen Motive, dann vor allem im 20. Jahrhundert, aber was sind denn eigentlich morphologische Motive und was hat das alles mit Formen zu tun?
Also eins ist zum Beispiel die Reihenbildung selber. Ja, das ist ja der, Reihenbildung ist eine Formgebung und eine Praxis, die sich eben nicht nur bei Goethe beobachten lässt. Ein anderes Motiv ist die Frage, die wir schon hatten, was ist das Verhältnis von Formlosigkeit und Form und vor allem, wie geschieht es, dass, wenn man die Frage nach Formenwandel stellt, welche Dinge bekommt man damit in den Blick? Und da gibt es zum Beispiel hochinteressante Überlegungen darüber, wie Form Gedanken sich in der Naturwissenschaft und in der Geisteswissenschaft auswirken, wie sie in der Geschichtsschreibung zum Beispiel eine Rolle spielen. Und ein Motiv, das uns besonders interessiert hat, ist, oder es gibt schon, auch wenn politische Unterschiede nicht immer greifen, und man muss dazu sagen, wie die Physiognomik hat natürlich auch die Morphologie eine im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts politisch durchaus prekäre und problematische Rezeption. Eine grundlegende Frage ist nämlich, ob man davon ausgeht, dass wir in einem geschlossenen Formuniversum leben. Das heißt, ob es sozusagen immer Variationen auf schon existierende Formen sind oder ob man davon ausgeht, dass permanent neue Formen generiert werden. Und man kann eigentlich für die Morphologen sagen, dass sie eigentlich davon ausgehen, dass wir in einem geschlossenen Formuniversum leben, in dem zwar, wie Goethe sagt, sich alles noch aus allem entwickeln kann, Metamorphose geht immer, aber in dem nicht ganz neue Formen generiert werden können. Das könnte man sagen, ist vielleicht so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen die Grenze der Morphologie, ja, weil sie davon ausgeht, in all ihren Spielarten und in ihren verschiedenen Formen der Rezeption, dass eine ganz neue Form eigentlich nicht entstehen kann. Das ist auch ein bisschen das konservative Moment in der Morphologie. Und man sieht das zum Beispiel daran, dass bestimmte Theoretiker sozusagen versucht haben, aus der Geschlossenheit des Formuniversums dazu überzugehen, Vorhersagen treffen zu wollen, darüber, welche Entwicklung jetzt kommt. Spengler macht das, der Untergang des Abendlandes, das, dort verhält sich die Geschichte zyklisch, ja, es sind immer wieder dieselben Bewegungsabläufe. George Kubler, ein großer Kunsthistoriker, der auch mit Reihenbildung gearbeitet hat, glaubte auch, dass er sozusagen solche Formreihen in die Zukunft hinein projizieren könnte. Und das Ganze wird dann bei Kamera lang ins Extrem getrieben. Vielleicht soweit.
Ja, ich glaube, zwei Punkte sind an dieser Stelle nochmal interessant, wo ich irgendwie darauf eingehen möchte. Und einerseits, es klingt jetzt immer schon so an, aber dieses Verhältnis zwischen Form und Zeit, das ist ja bei Ihnen ganz zentral und grenzt sich auch ab zu dem Gegensatzpaar, was vielleicht geläufig ist zu Form und Materie oder Form und Inhalt vielleicht. Und hier vielleicht können Sie das nochmal erläutern, warum eigentlich diese Zeitkomponente so wichtig ist.
Ja, die einfachste Antwort wäre zu sagen, das Schwerpunktprogramm sah Zeit vor und der Antrag wurde dargestellt, aber so ist es natürlich nicht. Sie haben sich ja auch mit Form beschäftigt und wir wissen, dass sowohl im Bereich der Kunst, die sich von dem überzeitlichen Ideal der Nachahmung der Antike spätestens mit Winckelmann abwendet, wie aber auch in der werdenden Biologie, die Vorstellung ist, die Form nicht etwas ist, das gegeben ist, sondern es sich in der Zeit entwickelt, sich durchsetzt. Ja? Und wenn man also davon ausgeht, dass in diesen im 18. Jahrhundert vielfach miteinander verschränkten Bereichen der Biologie, der Literatur, der philosophischen Ästhetik, dass dort von der Verzeitlichung einer fixen Form ausgegangen wird, dann ist das etwas, das in Goethes Morphologie eigentlich bestimmend ist und das man dann weiterverfolgen kann. Es gibt Autoren, die haben versucht, eine Typologie verschiedener Formbegriffe zu entwickeln. Und David Welbery hat das eigentlich in einem Aufsatz, den Sie auch kennen werden, sehr schön gemacht. Da heißt es, es gibt also die eidetische Form, das ist die Antike, in der die Form die Prägung oder die Idee ist und die sich immer gleich bleibt, während die Ausprägungen einem Wechsel in der Zeit unterworfen sind. Und dann gibt es die verzeitlichte Form, die Welbery die endogene Form nennt und am Schluss noch die konstruktive, wo Form durch Unterscheidung produziert wird. Aber diese von ihm sogenannte endogene Form, das ist die verzeitlichte Form, die nicht mehr ein fixes, starres Moment ist und überzeitlich ist und sich als überzeitliches der Materie aufprägt, sondern selbst dem Fluss der Zeit unterworfen ist.
Und ich glaube, gerade in Goethes Morphologie und eben in den Naturstilen gibt es ja zahlreiche Beispiele eben genau für diese Beschreibung oder den Versuch der Beschreibung für den Formwandel. Also in meiner Arbeit versuche ich das eben mit diesem Aggregatbegriff zu profilieren. Also es gibt, denn es ist spannend, dass der Aggregatbegriff immer da vorkommt, wo eben dieser Übergang in die Form irgendwie beschrieben werden soll. Und das Interessante dabei ist, dass das immer mit einer Art von Beobachtungsszenario einhergeht. Also wir haben da auch eine narrative Instanz, die so etwas setzt wie, ah, jetzt schauen wir uns einen Formwandel an. Also hier passiert etwas, hier wird etwas in Form gesetzt. Und das Aggregat dient dann immer so als dieser Gegenbegriff zu, ach, dieses Formlose, das erscheint als Aggregat. Und
darf ich nochmal eben nachfragen, wie das ist sehr interessant. Welche Rolle denn dann für Ihren Aggregatbegriff der Beobachter, das, was Sie jetzt die narrative Instanz genannt haben, spielt?
Ja, das spielt insofern eine Rolle, weil ich diesen Aggregatbegriff so fasse, dass diese narrative Inszenierung, also diese Inszenierung der Formgebung in den Spätwerken, also dass hier sich die Spätwerke nicht nur, dass die formlos erscheinen, sondern dass sie diese Formgebung selbst inszenieren und durch diese narrativen Instanzen, also es können Figuren sein, aber auch eben ja, der scheinbare Autor, der hier in Erscheinung tritt, also Goethe, der Sachen beobachtet, der sagt, ach, ich beobachte hier die Formgebung. Deswegen ist es ganz interessant, gerade bei der endogenen Form, also diese Verzeitlichung, die mit so einem performativen Aspekt einhergeht, mit so einer Inszenierung.
Ja, das gehört natürlich, das ist richtig, und es gehört natürlich auch zu Goethes Naturforschungskredo, dass der Beobachter eben keine externe Instanz ist, sondern immer mitgedacht werden muss, und dass wir uns, wie er dann sagt, so bildsam verhalten sollen, wie sich die Natur uns bildsam erscheint, wie sie uns erscheint und wie sie sich uns zeigt, ja.
Ja, ich glaube, was hier auch nochmal eine große Rolle spielt, sich auch die Diskurse anschaut, ist dann auf einmal dieser neue Begriff der Wahrnehmung. Also nicht nur die ontologische Dimension der Form, sondern wie jetzt hier auch wahrnehmungsästhetisch Form, wie er damit spielt, ob etwas gerade bei den Wanderjahren, die ja formlos erscheinen, also immer dieser Schein der Formlosigkeit. Und dann diese Überlegungen darüber, ach, in der richtigen Ordnung, also wenn wir nur Ordnung machen, dann erkennen wir das Gesetzmäßige der Form, dann erkennen wir die Form einer Form. Und das finde ich interessant, weil wir hier auf einmal noch diesen anderen Begriff haben von Ordnung, dass man über die richtige Ordnung, es gibt ja auch einige Bezüge zur Reihe, ach, nur aneinandergereiht in diesem, wenn wir die Reihe betrachten, alle Gestalten nebeneinander, dann sehen wir auf einmal das Gesetzmäßige. Und das im Verhältnis oder im Kontrast zum Aggregat, wo wir eben nicht dieses Simultane nebeneinander haben, das fand ich spannend herauszuarbeiten. Ich habe den Eindruck, gerade bei den Spätwerken und vor allem bei der Heftreihe, dass wir nicht nur von einer Reihe sprechen können, sondern dass die Reihe noch nicht entstanden oder dass diese Formgebung noch nicht passiert ist. Und da war die große Frage, was ist eigentlich davor in diesem Nebeneinander und wie kann man das beschreiben? Und das habe ich eben versucht, mit dem Aggregatbegriff zu machen.
Nein, ich glaube, das ist eine sehr plausible und einleuchtende Beschreibung der Logik der Hefte sind. Denn die Hefte selber sind in der Tat keine Reihe. Das würde ich auch nicht sagen. Auf der anderen Seite, also es sind ja jetzt auch schon einige Jahre, die mich der Autor beschäftigt. Und so richtiger Formlosigkeit halte ich Goethe eigentlich nicht für fähig. Das lag nicht im Bereich seiner Daseinsmöglichkeiten. Ja? Aber was man sagen kann, ist, dass er, also jetzt mal auf die sozusagen praktische Ebene gehoben, als er dann nun zugange war mit seiner Metamorphose der Pflanzen und der Vorstellung, dass alle Teile der Pflanze eigentlich metamorphorisierte Teile des Blattes sind, da hat er sich sehr ausführlich mit den sogenannten Monstra beschäftigt. Das heißt also außergewöhnlichen, man würde heute sagen anormalen Bildungen, wie zum Beispiel, dass durch den Kelch einer Rose mitten hindurch eine weitere Rose wächst. Und solche Anormalitäten glaubte er aber am Ende doch zurückführen zu können auf ein Gesetz, das als Gesetz allerdings nie in Erscheinung tritt. Das ist sozusagen, wenn das so wäre, dann hätte er wirklich an eine Urpflanze geglaubt und an die hat er nicht geglaubt. Also es kann kein Exemplar geben, in dem das Gesetz in all seinen Möglichkeiten selber sinnvollig wird.
Ja, der Punkt, oder wir haben ja jetzt sehr viel über Goethe gesprochen und diese endogene Formkonzept. Sie hatten ja gerade schon erläutert, dass Valbery eigentlich eine Heuristik vorschlägt aus drei Formmodellen und im Sammelband, dass wir jetzt auch ein bisschen zeitlich vorrücken, schreiben Sie ja, dass Sie sich damit auseinandersetzen, eigentlich diesen Übergang dann von der endogenen Form zum konstruktivistischen Formkonzept und dieser Zusammenhang jetzt von Morphologie als eine Formtheorie zum Strukturalismus. Das ist ja so ein bisschen auch das Anliegen der Arbeit. Also vielleicht können Sie noch mal erläutern, wie sich das eigentlich zueinander verhält und warum der Strukturalismus hier eine Rolle spielt und dieses Verständnis, wenn wir vorher von Form als Prozess, als Zusammenspiel von Varianz und Invarianz so weiter sprechen und jetzt auf einmal dieses veränderte Formkonzept der Grenzziehung, Differenzen spielen auf einmal eine Rolle.
Ja, das ist in der Tat so. Das, was ich so hilfreich diese Heuristik von David Walbury ist, so sehr glaube ich, dass zumindest die Rezeption und das Nachleben zeigen, dass eine am Gesetz interessierte Formtheorie und eine strukturalistische Formtheorie, die mit Unterscheidungen operiert, wo eine Form entsteht, dadurch, dass ich eine Unterscheidung treffe, dass die nicht so ganz einfach auseinanderzuhalten sind. Und die bereits diskutierte Reihenbildung ist natürlich ein sehr erprobtes Verfahren im Strukturalismus. Wladimir Propp, 1925, veröffentlicht den Klassiker und hat sich dann im Nachwort mit Levi-Strauss darüber gestritten, wer denn jetzt eigentlich der erste Strukturalist gewesen sei. Jedenfalls diese Morphologie des Märchens von dem Russen Wladimir Propp, die arbeitet ganz stark mit Reihenbildung. Und als das zuerst übersetzt wurde ins Deutsche in den 70er Jahren, da haben die Kolleginnen und Kollegen auch aufgrund des damaligen Zeitgeistes gesagt, ja, also diese Zitate aus Goethes Morphologie, die brauchen wir in der Übersetzung nicht und haben die komplett gestrichen, weil ihnen sozusagen der Strukturalismus als eine kühle Wissenschaft und die an Ganzheit und Gesetz orientierte, orientierte Goethe zwei verschiedene Paar Schuhe zu sein schienen. Und deswegen haben sie einfach die Goethe-Motti unter den Tisch fallen lassen. Aber was uns interessiert hat, ist, dass es da sehr wohl Übergänge und Interferenzen gibt.
Ja, aber ich meine, wenn man jetzt zunächst an den Strukturalismus denkt und sich da erstmal so einführend reinliest, also eben die Bedeutung des Textes wird über die Analyse der Strukturen sichtbar gemacht. Wenn wir nochmal zum Anfang auch des Gesprächs zurückkommen, also Form, ich hatte ja gesagt, ein Grundbegriff der Literaturwissenschaften, den man schon im Studium lernt. Wie verhält sich denn jetzt eigentlich Struktur oder der Strukturbegriff zum Formbegriff?
Sie fragen am frühen Morgen. Sagen wir so, eigentlich ist in der Literaturwissenschaft Form identifiziert worden bis heute mit einer irgendwie schon feststehenden Form, also mit dem, was wir unter Gattungen verstehen. Mhm. Und Werner Michler hat in dem großen Buch das jüngst auch noch mal bestätigt und gesagt, also wenn die Leute von Form reden, dann meinen sie eigentlich Gattung. Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Und ich glaube, dass man den Formbegriff sehr viel oder dass man ihn auch anschließen kann an den Begriff der Struktur. Dann muss man nur sehen, dass Gesetzmäßigkeit und Struktur zwei Seiten sind, die beide, bei Goethe zum Beispiel, eine Rolle spielen. Die Entgegensetzung dieser beiden, ja, die auch da behauptet, Strukturalismus ist wissenschaftlich und das andere ist nicht wissenschaftlich. Ja. Davon muss man, kann man sich, glaube ich, bei, in der Auseinandersetzung mit der Rezeption davon überzeugen, dass das ein falscher Gegensatz ist.
Mhm. Aber die, ich finde den Punkt interessant, den Sie jetzt gemacht haben, dass Form eben häufig als, oder Formanalysen häufig Gattungsuntersuchungen oder Genrefragen adressieren. Und in Ihrem Aufsatz, der auch im Sammelband erschienen ist, gehen Sie ja auch nochmal auf die Digital Humanities ein, hier vor allem Franco Moretti. Und da wäre jetzt nochmal die Frage, gerade in den Digital Humanities präsentieren sich ja Formuntersuchungen häufig als Gattungsanalysen, die dann eben mit computergestützten Verfahren ausgeführt werden und damit wird ja experimentiert. Es gibt ein Pamphlet des Stanford Literary Labs und das hat den Titel Quantitative Formalism, an Experiment von 2011. Und da geht es eigentlich um die sehr spannende Frage, inwiefern können nun algorithmische Verfahrensweisen, literarische Gattungen, das meint hier also Formen in dem Sinne wiedererkennen. Und von Interesse, um das so ein bisschen auszuführen, ist dann in diesen Studien nicht nur die Frage, ob jetzt Goethes Roman, um bei unseren Beispielen zu bleiben, als Bildungsroman wiedererkannt wird, sondern auch, wie sich überhaupt literarische Formen, in dem Sinne Gattung, über die Zeit verhalten und auch in unterschiedlichen Literaturen. Und der Punkt ist, dass hier Formwissen, so könnte man jetzt eben behaupten, zugleich auch empirisch untermauert wird, also die Formalisierung von Formuntersuchungen in den Digital Humanities. Mit Blick auf Moretti schreiben Sie, Frau Gollen, dass das Forminteresse unter anderem mit der Erneuerung von Gattungen und Gattungsfragen zusammenhängt. Aber worin besteht da jetzt eigentlich die Erneuerung und könnten Sie das vielleicht nochmal ganz konkret an Ihren Ausführungen über Moretti erläutern?
Das ist auch schwierig, vor allem, weil ich da auf Gebiete komme, auf denen Sie sich viel besser auskennen als ich. Also bei Goethe bin ich da ein bisschen firmer, als wenn es jetzt um die Algorithmen geht, das muss ich offen gestehen. Vielleicht zwei Bemerkungen vorneweg. Erstens ist das ist die Frage, also muss man sagen, erkennen diese Algorithmen und diese empirisch gestützten Formuntersuchungen, erkennen die Gattungen oder erkennen die Erzählstrukturen? Ja, denn mein Eindruck ist, also mein unmaßgeblicher Eindruck ist, dass es sich vor allem um narratologische Verfahren handelt. Also, dass man inzwischen Mittel und Wege hat, einen jeden Fontane-Satz aus allen 12 Romanen, die er geschrieben hat, sozusagen der Figur zuzuordnen, der sie perspektivisch zuzuordnen ist. Wie das jetzt zum Beispiel für Lyrik und Drama geht, die habe ich nämlich noch seltener gesehen in den Digital Humanities. Ja? Welche Gründe das hat, da kann man sicherlich drüber reden. Also, sagen Verwechslung oder Identifikation von Erzählstrukturen, Narratologie mit Gattung. Jetzt ist der Gattungsbegriff für Moretti in der Tat sehr wichtig und vor allem auch die Entwicklung von dem, was man mal Untergattung nennen könnte. Allerdings muss ich sagen, das wird Sie jetzt vielleicht etwas enttäuschen, aber ich war im Herbst auf einer Veranstaltung über die Zukunft der Literaturwissenschaften am Wissenschaftskolleg in Berlin hier und da war Moretti auch zugegen und mir ist bald die Klappe runtergefallen, als er seinen Vortrag damit begann, dass er den Eindruck habe, dass mit den Digital Humanities sei eigentlich in eine Richtung gegangen, die er sich gar nicht vorgestellt hatte und wo er eigentlich nicht hin wollte. Denn was Moretti so interessant macht, ist, dass dessen Fragestellungen sich mit der Hinwendung zu den Tools der Digital Humanities überhaupt nicht geändert haben. Was den nämlich interessiert, ist der Zusammenhang zwischen Form und sozialer, politischer, historischer Realität. Moretti ist ein guter Linker. Gute Linke vergessen ihre Fragestellungen nicht. Aber offenbar, so jedenfalls war sein Eindruck und so hat er das kommuniziert, haben sich entkoppelt die Digital Humanities von den Fragen, die damit waren. Oder die Fragen sind weniger wichtig geworden. Jedenfalls ist das sein Eindruck und ich spiele ihm das jetzt einfach zu.
Okay, ja, das ist interessant, dass das ein häufiger Vorwurf an die Digital Humanities, dass sie keine spannenden Forschungsfragen haben, sondern Forschungsergebnisse empirisch untermauern und andere Formen der Evidenzgenerierung haben. Ich glaube, was vielleicht nochmal interessant ist zu erwähnen, ist, dass sie die Age sich zunächst eben als so eine Erweiterung eines methodischen Werkzeugkastens der Geisteswissenschaften verstehen. Also es geht schon konkret um digitale Methoden. Gerade das Schlagwort von Distant Reading, man kann auch Matthew Jockers Macroanalysis hinzunehmen, hat einfach, eine Dimension erreicht, wo dann jegliche Art von Distant Reading oder von computergestützten Verfahren drunter gefasst werden. Vielleicht kann man zunächst mal, weil ja dieser Begriff von Quantitative Formalism, den ich sehr spannend finde, nochmal erläutern, was heißt eigentlich quantitativ in dem Zusammenhang, um sich dann nochmal den Vorgangsweisen von Moretti zu nähern. Also darunter würde man ja zunächst erstmal nur zählende, messende, vielleicht statistische, empirische Verfahren zählen. Wichtig ist, was auch Moretti immer wieder betont, dass das Quantifizierende eben nicht das Alleinstellungsmerkmal der DH ist, weil vielmehr gerade, also es gibt einfach eine ganz lange Tradition von quantifizierenden Verfahren in den Literaturwissenschaften. Und wenn man das jetzt nochmal so gegenüberstellt, quantitative Analysemethoden und qualitative Analysemethoden, würde man eben, wenn man jetzt der Einführung in die Digital Humanities von Fotis Yannidis, Malte Rehbein und Hubertus Krohle folgt, eben sagen, okay, qualitative Analysemethoden sind an einzelnen Bestandteilen von literarischen Werken oder ästhetischen Strukturen interessiert. Die Aufmerksamkeit liegt auf so einer nuancierten Differenzierung und es geht um so individualisierende Detailanalysen, während es bei quantitativen Analysen eher um, ja, Merkmale von Forschungsgegenständen geht, die man berechnen kann, in ihrer Häufigkeit bemessen kann, was dann häufig, und darüber hat ja auch Moretti in seinem Aufsatz zur Operationalisierung geschrieben, zu ja teils vereinfachenden Kategorisierungen führt, eben auch zum Gattungsbegriff und so weiter. Und das ist, glaube ich, was man nochmal so ins Feld bringen muss.
Ja, das ist, finde ich, vollkommen richtig. Und ich finde auch Ihren Verweis darauf, also, dass wir immer schon quantifiziert haben. Ja, jedes Abzählen der Reime, der Kadenzen, ja, das sind alles quantitative Verfahren. Das ist überhaupt kein Zweifel. Und insofern ist das tatsächlich eine Erweiterung der Tools und der Methoden, die uns zur Verfügung stehen. Das ist vollkommen richtig. Und dadurch kriegt man auch Dinge in den Blick, die ein armes, kleines Menschlein gar nicht in den Blick kriegen könnte, nämlich die Masse des Produzierten. Ja, also was die Kollegin aus New York The Great Unread genannt hat. Ja, und da sind Perspektiven, das interessiert ja vor allem Moretti, weil ihn ja vor allem Formgeschichte und Literaturgeschichte interessiert. Also das würde ich sofort zugestehen und ich sehe da auch, wie die Autoren, die Sie genannt haben, keinen großen Gegensatz und sehe sehr wohl, dass sich diese Dinge ergänzen können. Also die Kollegen haben eine quantitative Sonny-Analyse in einem anderen Zusammenhang vorgelegt und ich habe eine qualitative vorgelegt und es hat sich gezeigt, dass die Ergebnisse sehr wohl miteinander kompatibel sind. Allerdings gehört zu den Humanities auch, und das muss ich jetzt doch kritisch anmerken, also wenn das Methoden sind, warum nennen die sich denn Digital Humanities und nehmen gleich den ganzen Begriff dessen, was wir sonst Geisteswissenschaften nennen, für sich in Anspruch? Ja, das scheint mir doch einfach nur mal von der Nomenklatur, von der Terminologie her, das wird meistens nicht Digital Methods, sondern es wird Digital Humanities genannt. Und darin nehme ich, wahrscheinlich auch, weil mich das so ein bisschen bedroht, dann doch war ein Anspruch, der über die Erweiterung der Methodenbasis hinausgeht.
Ja, also die Frage, was sind die Digital Humanities? Da gibt es sehr lustige Memes drüber. Also diese Frage bleibt eigentlich unbeantwortet, ist in jedem Aufsatz vorhanden im ersten. Aber vielleicht kann man dazu ganz kurz was sagen. Klar, also ich glaube, auch aus meiner eigenen Forschung spielen einfach digitale Methoden eine große Rolle. Aber ein Punkt ist ja nochmal überhaupt, wenn man jetzt die Geisteswissenschaften, was ist der Anspruch der Geisteswissenschaften, wenn dann nochmal auf so ja, Reflexion, etwas zu verstehen, gesellschaftliche und kulturelle Phänomene zu verstehen. Da sind ja die Digital Humanities auch dran beteiligt. Also nicht nur die Methoden, also computergestützte Methoden und so weiter, sondern auch ein, wie können wir Digitalisierung oder als gesamtgesellschaftliches Phänomen begreifen. Als ein Punkt. Und der andere wichtige Punkt ist natürlich überhaupt noch so die insgesamt Digitalisierungsprozesse, was dann eher so im Informationswissenschaften ist. Ich glaube, das sind nochmal so unterschiedliche Bereiche, gerade dieser Bereich der Reflexion der Digitalisierung als gesamtgesellschaftliches Phänomen.
Ja, aber da habe ich noch nicht so viel von den Kollegen, die Sie jetzt so hingenannt haben, gesehen, die sich jetzt so mit den gesellschaftlichen Prozessen der Digitalität oder dem sogenannten Postdigitalen, wir sind ja jetzt schon im Postdigitalen, beschäftigt hätten. Da geht es doch eher um ein Verfahren. Aber vielleicht habe ich da auch nicht den Überblick. Also zum Beispiel bei Steffen Martus der hat ja nun die ganze deutsche Vierteljahrsschrift sich digital verfügbar gemacht und kann damit jetzt ganz viele Sachen rausfinden. Und was bei dem immer herauszukommen scheint, ist, dass eigentlich sich gar nicht so viel geändert hat. Dass zum Beispiel seit den 50er Jahren die Zahl der Goethe-Aufsätze in literaturwissenschaftlichen Zeitschriften überhaupt nicht geringer geworden ist. Also das hat eher so einen beruhigenden Effekt. Und ich sehe jetzt noch nicht, wo zwischen diesem methodischen Verfahren, wo das übergeht in, sagen wir mal, ja, eine Gesamtgesellschaft oder eine Reflexion, eine geisteswissenschaftliche Reflexion auf Digitalität im Allgemeinen. Aber vielleicht kenne ich da auch nur zu wenig.
Na, ich glaube, es gibt schon gerade auch den ganzen Bereich zu die Übergänge zu den Software Studies, also das kritische Lesen von Algorithmen und Code, würde ich schon als, also dadurch, dass wir in einer von Algorithmen geprägten Gesellschaft leben oder unsere Lebenswelt dadurch strukturiert wird. Und diese Art der Leseprozesse, also wie man jetzt auch philologisches oder literaturwissenschaftliches, literaturtheoretisches Lesen auf so Gegenstände wie zum Beispiel Code oder Software anwenden kann, da gibt es ja sehr viele Ansätze in den Digital Humanities. Und das hat dann gerade auch im englischsprachigen Bereich sehr große Auswirkungen auf wie Diskriminierungsformen und andere Arten, die dann in sowas wie Code eingeschrieben sind. Und das würde ich schon als nochmal eine stärkere Dimension. Und ich glaube einfach, so in den Digital Humanities spielt die Theoriebildung auch eine große Rolle. Also in der Arbeitsgruppe, in der ich Sprecherin bin, Digital Humanities Theorie, beschäftigen wir uns eben mit der Frage, wie einerseits klassische Theorien, also was wir so unter Theorien verstehen, also wir haben ja heute auch schon mal welche gesprochen, Strukturalismus, Poststrukturalismus, aber eben auch solche Sachen wie die kritische Theorie, wie die jetzt eigentlich einerseits Teil werden von den digitalen Verfahrensweisen und wie man die nutzen kann, um solche Prozesse zu verstehen. Und das würde ich schon jetzt nochmal aus so einer distanzierten Perspektive als Beitrag zu Verstehensprozessen oder zum Verständnis von Digitalisierung in der Gesellschaft sehen.
Ja, dem würde ich auch sofort zustimmen.
Ich glaube, ein letzter Punkt noch, weil Sie hatten das jetzt schon angedeutet mit Moretti, dieser Übergang zwischen Literaturgeschichte, Sozialgeschichte. Und jetzt haben wir eigentlich schon so ein bisschen diese zweite Kategorie. Wir haben ja jetzt lange über Formen gesprochen, gerade den ästhetischen Formenbegriff. Und jetzt nochmal, das ist ja auch in Ihren Aufsätzen ein großes Thema, diese neuen Diskussionen über das Formverständnis, eben Form im Verhältnis zum Sozialen beziehungsweise zur sozialen Kategorie. Und hier die Behauptung, also Form habe nie nur der Ästhetik gehört, das stelle ich mal so voran, in einem Kapitel im Sammelband, das von Eva Axa, das heißt Einfache Formen, eine doppelte Perspektive auf Form. Ich zitiere ganz kurz die einleitende Frage, weil ich glaube, die gibt einen sehr schönen Impuls für diese Überlegung über den New Formalism. Und sie schreibt, welchen Wert hat ein Formbegriff für die Literaturwissenschaften, der nicht nur die gestaltete Form eines Gedichts, sondern auch die natürliche Form einer Pflanze oder die soziale Form einer Institution umfasst? Vielleicht ganz kurz zur Kontextualisierung. In den USA lässt sich bereits seit den 90er Jahren eine langlebige und auch sehr kontroverse Theoriedebatte darüber beobachten, was eigentlich der Formbegriff für die Humanities, und da umfasse ich jetzt sowohl Humanities als auch Digital Humanities, vielleicht leisten soll. Und unter dem Begriff New Formalism werden dann Fragen diskutiert, inwiefern eben die Literatur oder auch Geisteswissenschaften eben zu ihrem Kerngeschäft, was immer das ist, zurückzuführen sein oder eher kulturwissenschaftliche und interdisziplinäre Zugänge bereitstellen sollen. Und eine besondere Aufmerksamkeit hat in diesem Zusammenhang eben die Monographie Forms, Whole Rhythms, Hierarchy and Networks von Caroline Levine aus dem Jahr 2015 bekommen. Sie schlägt hier, und das ist, glaube ich, spannend, jetzt nochmal so als Abschluss, ein erweitertes Formverständnis vor, denn Form wird bei Levine in allen Fällen als ein Arrangement von Elementen aufgefasst und das kann sowohl räumlich sein, zeitlich, materiell oder auch immateriell. Und Levine bringt dieses Formverständnis eben auf eine fast, ja, selbst auf eine Formel, indem sie sagt, it is a work of form to make order. Auf diese Weise können also Formfragen auf einmal soziale als auch ästhetische Phänomene mit einbeziehen. Also mit anderen Worten, Levine führt aus, dass sich eine formalistische Analyse ebenso für soziale Phänomene wie auch für, in unserem Fall, literarische Texte eignet. Form dient also der Analyse, und jetzt mal zugespitzt, von sozialpolitischen Strukturen. Was aus Levines Vorschlag eigentlich folgt, ist ja eine radikale Erweiterung und Entgrenzung des Formbegriffs eben auch für den Zuständigkeitsbereich der Literatur- und Kulturwissenschaften. Daher, Frau Gollen, fühlen Sie sich als Literaturwissenschaftlerin für diese neuen Zuständigkeitsbereiche, die hier erschlossen werden, zuständig? Und wie bewerten Sie diese Aufhebung zwischen sozialen und literarischen Formen?
Außer für das ZFL bin ich für überhaupt nichts zuständig. Das war vorneweg. Caroline Levine, das war ein sehr, sehr wichtiges Buch. Sie haben das völlig prägnant referiert. Wir hatten sie hier im Haus 2016 auch zu Gast auf der Tagung The Politics of Form, wo es dann genau darum ging. Und ich würde jetzt zu Levine vielleicht zwei Dinge sagen. Also diese Erweiterung ist sehr beeindruckend gewesen und hat viel für das Anwendungsgebiet und damit auch für die Zuständigkeit der Geisteswissenschaften in Sachen Form geleistet. Dazu gehört vor allem, und das wird vielleicht jetzt, also dazu gehört vor allem, dass in der Reihe der Formen, die in ihrem Untertitel genannt werden, ja, das ist nämlich eine Reihe, tauchen Dinge auf nebeneinander, die eigentlich als inkompatibel gelten. Und zwar wird, und das war für uns wirklich sehr wichtig, wird das Ganze als eine Form bestimmt. Ja? Nicht etwas Supersummatives, das Ganze, sondern das Ganze ist eine Form, die man in der Literatur, in der sozialen Wirklichkeit, in der Politik, in der Architektur wiederentdecken kann. Und wenn wir nochmal auf den Anfang des Gesprächs zurückkommen, dass es so eine gewisse Verdächtigung der Form gibt, dann hatte die vor allem mit den Implikationen des Ganzen zu tun. Und dagegen hat man dann zum Beispiel das Netzwerk mobilisiert, das eher eine offene Form ist und das Ganze eine geschlossene Form. Und indem sie die alle unter dem Formbegriff subsumiert, leistet das einiges für verschiedene Bereiche. Und vor allem vielleicht für mich am wichtigsten ist, dass das Ganze sowohl wie das Netzwerk als Formen erkennbar werden. Nun ist es aber so, dass dieser erweiterte Formbegriff von Caroline Levine, der uns dann Perspektiven eröffnet, sowas wie den Königswegs der Literatur und Geisteswissenschaften beschreiten zu können, dass der auf einem Abstraktionsniveau angesiedelt ist, das es schwierig macht, zwischen literarischen Formen und, sagen wir, sozialen oder architektonischen Formen zu unterscheiden. Enclosures zum Beispiel findet man in der Literatur, findet man auch in der sozialen Wirklichkeit. Aber das Problem ist, dass der Erweiterung korrespondiert eine Nivellierung oder ein Ignorieren der Differenzen, die dann doch zwischen einem Text, sagen wir, und einer sozialen Wirklichkeit herrschen. Und da ist Moretti anders, weil Moretti nämlich noch einen, ja, gewissermaßen old-fashioned, emphatischen Begriff ästhetischer Form hat. Und darauf, wie die ästhetische Form sich jetzt zu sozialen Formen verhält, darauf kommt es ihm an. Das heißt, er hat also genau das im Blick, was bei Caroline Levine eigentlich ausgefällt wird. Und insofern ist das ein ganz wichtiges Buch, aber ein zweischneidiges Schwert. Und wenn ich vielleicht noch abschließend, weil wir den auch zu Anfang hatten, auf den soeben erschienenen Band, den Pilotband der neuen ZFL-Schriftenreihe zurückkommen kann, der heißt Die Formen des Ganzen und wäre gewiss ohne Caroline Levines Ausweis des Ganzen als einer Form bestimmt auch nicht so möglich gewesen.
Ja, da kann man direkt dran anknüpfen, weil es ist interessant, dass Sie sowohl in der Einleitung vom Sammelband Aus dem Leben der Form gibt es den Punkt zur Wiederkehr der Form und in dem neuen Sammelband geht es um die Rückkehr des Ganzen im 21. Jahrhundert und hier schreiben Sie eben, dass das Ganze eben bedrückend gegenwärtig ist. Und hier wäre nochmal die Frage, in welchem Verhältnis Sie nochmal dieses Form und Ganzes jetzt auch in Bezug auf diese zwei sehr schönen Sammelbände profilieren würden. Also wie würden Sie das nochmal beschreiben? Also Wiederkehr der Form und Rückkehr des Ganzen.
Also wichtig, vielleicht sollte man hinzusagen. Also die Formen des Ganzen waren Jahresthema im Anschluss an ein anderes Jahresthema, bei dem wir uns mit der Diversität beschäftigt haben. Und am Ende dieser Beschäftigung haben wir ein bisschen beklommen festgestellt, dass, so hat Georg Töpfer das formuliert, dass Diversität ein maximal inkludierender Begriff ist. Der hat, ähnlich wie die Form heutzutage, eigentlich gar kein Gegenteil, weil alles ist irgendwie divers. Und da haben wir gesagt, jetzt müssen wir uns aber den Begriff ansehen, den Gegenbegriff, der eigentlich der sozusagen das Gegenteil von Diversität wäre, nämlich das Ganze. Das ist so ein bisschen die Genese gewesen. Dann hat eine Rolle gespielt Caroline Levines Möglichkeit, das Ganze nicht als das Gegenteil von Form, sondern selber als eine Form zu betrachten. Und die eben erwähnten neuen Formalismen sind gewiss ein Hintergrund für diese Kontexte, der natürlich in dem Morphologieband waren die etwas wichtiger. In den Formen des Ganzen ging es eigentlich um die Beobachtung, die so ein bisschen auf das zurückgeht, was ich über die Verdächtigung der Form gesagt habe, die auf die Beobachtung zurückgeht, dass das Ganze im 20. Jahrhundert ein sehr belasteter Begriff gewesen ist, ein Begriff, von dem man sich zum Beispiel auch im Zeichen des Strukturalismus weitgehend distanzieren wollte. Und dann die Beobachtung, dass aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts wir eigentlich ohne diesen Begriff gar nicht operieren können und dass die meisten Felder, die für uns heute interessant sind, ob das jetzt die Weltliteratur ist, ob das die Globalisierung ist, dass die alle mit Konzeptionen des Ganzen arbeiten. Und dann war die Aufgabe, also gegenläufig zur sozusagen Absorptionskraft des Diversitätsbegriffs, zu zeigen, wie das Ganze, wenn man es als eine Form fasst, sich pluralisiert und plötzlich ausgerechnet aus dem Ganzen sozusagen sehr verschiedene Formen hervorgehen. Und deswegen haben wir auch in dem, ich glaube, in der Beschreibung im Netz gesagt, mal darauf hingewiesen, dass es im Mittelalter nicht nur ein Ganzes gab, sondern dass die Scholastiker Hunderte von zusammengesetzten, nicht zusammengesetzten, zeitlichen, nicht zeitlichen, arithmetischen und tausend anderen Ganzen gehabt haben. Und diese Perspektive, dass das Ganze eben nicht ein Ganzes ist, sondern selber diverse Formen generieren kann, das war so ein bisschen das Anliegen.
Ja, jetzt haben Sie schon wunderbar den Bogen geschlagen, einmal zurück ins Mittelalter und wieder in die Gegenwart. Deswegen vielleicht nur noch abschließend die Frage, wie geht es am ZFL mit den Formenthemen weiter? Spielt zum Beispiel in dem Stilprojekt Form auch eine Rolle?
Ja, das tut es in der Tat. Und wir sind auch immer wieder bei unseren Lektüren in der Arbeitsgruppe darauf gestoßen, dass Stil und Form durchaus Konkurrenzbegriffe sind. Und dass Dinge, die man im Aspekt des Stils betrachten kann, nicht unbedingt auch im Aspekt der Form betrachtet werden können. Ja, und das ist schwierig. Nun ist aber gerade ein Ort, an dem wir das sozusagen diskutiert haben, ist, dass ich zusammen mit der Kollegin Melanie Möller, ihres Zeichens Altphilologin, Latinistin an der FU und auch im dort ansässigen Cluster Literary Communities, dass ich mit der eine Tagung geplant hatte über das Verhältnis von Rhetorik und Stil. Und dahinter verbirgt sich, dass die Rhetorik natürlich zu fassen ist als ein relativ festes Formenrepertoire. Und wie sich das jetzt zum Stil, den wir zumindest seit dem 18. Jahrhundert als sozusagen individuelle Modifikation und Ausprägung begreifen. Wie sich das verhält, das hatten wir vor, in dieser Tagung zu diskutieren. Und da musste die natürlich wie alles andere wegen Pandemie verschoben werden. Aber gerade heute oder morgen gehen online das Heft der Interjekte, in dem es also mittelbar um Form und Stil im Zeichen der Rhetorik geht. Und das ist ein sehr schöner Interjekte-Band geworden, an dem auch eine Reihe von ehemaligen und gegenwärtigen ZFL-Kolleginnen mitgearbeitet haben.
Ja, wie schön. Es geht also weiter mit Formfragen und
Analysen.
Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Gespräch.
Liebe Frau Kleinmann, ich bedanke mich.